Mein Name ist der Kurt Lansander, die Stimme von Türkei. Im Studio in Ankara begrüßt Sie Murat Gökmen. Sie empfangen unsere Morgensendung über die Satelliten Türksat 3a, Türksat 4a und Galaxy 19. Unsere Mittagssendung im 19 Meter Band auf 15.950 kHz. Und unsere Abendsendung im 31 Meter Band auf 9.840 kHz. In unserer Einstündigen-Sendung bringen wir nach den Nachrichten die Wiederholung des anderen unser Briefkasten und Tagebuch Palästina und türkische Musik. Jede Meldung, meine Damen und Herren. Staatspräsident Recep Tayyip Erdoğan hat laut der Kommunikationsdirektion eine Telefonkonferenz mit US-Präsident Donald Trump und regionalen Führungskräften über die Entwicklungen im Iran und im Nahen Osten abgehalten. Dieser hochrangige diplomatische Kontakt erfolgte, nachdem Trump verkündet hatte, dass ein wegweisendes Abkommen mit dem Iran zur Beendigung des Krieges zwischen beiden Nationen weitgehend ausgehandelt, aber noch nicht endgültig besiegelt sei. Erdoğan erklärte, jedes Abkommen mit dem Iran, das die freie Durchfahrt durch die Straße von Hormuz gewährleiste, würde die regionale Stabilität fördern. Die USA und der Iran stehen kurz vor der Unterzeichnung einer Verlängerung des Waffenstillstands um 60 Tage, die eine Wiedereröffnung der Straße von Hormuz zur Folge hätte. Dies würde dem Iran ermöglichen, seine Ölverkäufe wieder aufzunehmen und ein Zeitfenster für Verhandlungen über das Atomprogramm Teherans schaffen, wie die Nachrichtenwebseite Axios unter Berufung auf einen mit dem Vertragsentwurf vertrauten US-Beamten berichtete. Das vorgeschlagene Abkommen, das noch nicht endgültig ausgearbeitet ist, könnte bereits am Sonntag bekannt gegeben werden. Beamte warnten jedoch, dass das Abkommen noch vor der Unterzeichnung scheitern könnte. Gemäß dem Entwurf des Memorandums of Understanding würde der Iran die Straße von Hormuz von Minen räumen und Schiffen die Durchfahrt ohne Gebühren gestatten. Im Gegenzug würde Washington seine Blockade gegen iranische Häfen aufheben und begrenzte Sanktionsaufnahmen erteilen, die es Teheran ermöglichen würden, während eines Zeitraums von 60 Tagen frei Öl zu verkaufen. Ein US-Beamter beschrieb die Vereinbarung als Erleichterung gegen Leistung und erklärte, wirtschaftliche Erleichterungen würden erst nach konkreten Schritten des Iran folgen und nicht im Voraus gewährt werden. Der Entwurf erhält zudem Zusagen, des Iran keine Atomwaffen anzustreben und über die Aussetzung der Urananreicherung sowie die Beseitigung seiner Bestände an hoch angereichertem Uran zu verhandeln. Eine umfassende Sanktionserleichterung oder die Freigabe eingefrorener iranischer Gelder würde während der Waffenruhe diskutiert, aber erst als Teil eines endgültigen verifizierten Abkommens umgesetzt werden. Die in der Region stationierten US-Streitkräfte würden während des 60-Tage-Zeitraums vor Ort bleiben und sich nur zurückziehen, wenn eine endgültige Einigung erzielt wird. Das Abkommen scheint auch mit den Bemühungen verbunden zu sein, den Krieg zwischen Israel und der Hezbollah im Libanon zu beenden. Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu soll Berichten zufolge in seinem Telefonat mit Trump am Samstag Bedenken hinsichtlich dieser Bedingungen geäußert haben. Ein US-Beamter sagte, Israel dürfe weiterhin handeln, falls die Hezbollah versuchen sollte, sich wieder zu bewaffnen oder Angriffe wieder aufzunehmen. Mehrere arabische und muslimische Staats- und Regierungschefs, darunter Vertreter aus Saudi-Arabien, Katar, Ägypten, Türkei, Pakistan und den Vereinigten Arabischen Emiraten, haben die diplomatischen Bemühungen unterstützt. Pakistan hat eine zentrale Vermittlerrolle gespielt, wobei Feldmarschall Munir nach Teheran gereist ist, um bei der Fertigstellung des Abkommens zu helfen. Das Weiße Haus hofft, dass die verbleibenden Fragen innerhalb weniger Stunden geklärt werden könnten. US-Beamte sagten jedoch, der Waffenstillstand könnte vorzeitig enden, sollte Washington zu dem Schluss kommen, dass der Iran es mit dem Atomverhandlung nicht ernst meint.
Von der Stimme Türkiyes hören Sie weitere Nachrichten.
Israel befürchtet, dass Trump ein begrenztes Abkommen mit dem Iran anstreben könnte, das zentrale Fragen im Zusammenhang mit dem Atomprogramm ungelöst lässt. Die israelische Tageszeitung Haaretz berichtet, dass die Bedenken vor allem darauf abzielen, dass Washington auf ein begrenztes Abkommen drängt, das grundlegende Fragen im Zusammenhang mit dem iranischen Atomprogramm ausklammert, darunter die Bestände an angereichertem Uran, die Verhinderung künftiger Anreicherungen und das Programm für ballistische Raketen. Einigen Quellen zufolge schleppte Iran die Verhandlungen mit dem US-Verhandlungsteam hinaus, während die Chancen auf eine umfassende Einigung weiterhin gering sind. Laut den afrikanischen Zentren für Krankheitskontrolle und Präventiven sind neben der Demokratischen Republik Kongo und Uganda nun 10 afrikanische Länder von der Ebola-Infektion bedroht. In der Nähe des Amtssitzes von US-Präsident Donald Trump hat ein Mann auf Sicherheitskräfte des Secret Service geschossen. Nach dem Angriff in der Nähe des Weißen Hauses in Washington hatten die Beamten zurückgeschossen und den mutmaßlichen Schützen tödlich verletzt, teilte der Kommunikationschef des Secret Service Anthony Guglielmi mit. Nach den Schützen regelte ein Großaufgebot an Sicherheitskräften weiträumig das Weiße Haus ab, indem sich Trump aufhielt. Der US-Präsident sei durch den Vorfall nicht beeinträchtigt worden, erklärte Guglielmi. Demnach hatte gegen 18 Uhr Ortszeit am Samstag ein Mann unweit der Sicherheitszone rund um das Weiße Haus eine Waffe aus seiner Tasche gezogen und begonnen zu schießen. Mehrere US- und US-Medien berichteten, bei dem Angriff habe es sich um den Einzelnen Nasire B. aus dem Bundesstaat Maryland gehandelt. Er sei in der Vergangenheit durch psychische Probleme aufgefallen und sei wiederholt mit Beamten des Secret Service aneinander geraten. US-Präsident Trump hatte sich während des Vorfalls im Weißen Haus aufgehalten. Wie er selbst mitgeteilt hatte, blieb der 79-jährige Staatschef über das Feiertagswochenende in Washington, um an einer Vereinbarung zur Beendigung des Irankrieges zu arbeiten, statt an der Hochzeit seines ältesten Sohnes Donald Trump Jr. teilzunehmen. Zehntausende Menschen haben im Zentrum von Belgrad für Neuwahlen demonstriert. Die Kundgebung war Teil einer Serie von Protesten, die der Einsturz eines Bahnhofsvordachs in der nordserbischen Stadt Novi Sad im November 2024 ausgelöst hatte. Bei dem Unglück waren 16 Menschen ums Leben gekommen. Die Protestbewegung wird von Studenten und Studenten getragen, die ein Jahr lang praktisch alle Universitäten des Landes besetzt hatten. Sie wird inzwischen von Millionen Bürgern und Bürgern unterstützt. Sie machen Schlamperei und Korruption der Regierung unter Präsident Alexander Vucic für das tödliche Unglück von Novi Sad verantwortlich. Die Forderung nach vorgezogenen Neuwahlen soll einen friedlichen Regierungswechsel ermöglichen. Sie sind unsere Chance, unsere Verbrechen endlich einzulösen, eine ehrliche Regierung. Freiheit und ein würdevolles Leben, sagte einer der Redner auf der Kundgebung laut der unabhängigen Nachrichtenagentur Beta. Die nächste reguläre Parlamentswahl müsste Ende 2027 stattfinden. Mehr als 1,5 Millionen Pilger sind in diesem Jahr zum Hajj aus dem Ausland nach Saudi-Arabien gereist und haben damit die Gesamtzahl des Vorjahres trotz regionaler Konflikte und erheblicher Reisebehinderungen bereits übertroffen. Die durch US-amerikanische und israelische Angriffe aus den Iran ausgelösten Kämpfe veranlassten Teheran zu Angriffen im gesamten Golfraum, was zu Luftraumsperrungen und deutlich höheren Reisekosten führte. Obwohl die Spannungen den regionalen Reiseverkehr beeinträchtigen, haben die Fluggesellschaften am Golf ihren Betrieb inzwischen weitgehend wieder aufgenommen. Salah al-Murabba, Kommandeur der saudischen Hajj-Passbehörde, gab bekannt, dass die Zahl der aus dem Ausland eingereisten Pilger 1.518.153 erreicht hat. Der dritte Tag des Ethnospor-Kulturfestivals am Istanbuler Atatürk-Flughafen lockte bei bestem Andrang zahlreiche Besucher an. Da es sich um ein Wochenende handelte, strömten die Menschen in Scharen auf das Gelände der von Ethnospor-Weltverband organisierten und vom Sender TRT als Medienpartner begleiteten Veranstaltung. Das Festival brachte Sportler, Künstler, Handwerker und Kulturschaffende aus verschiedenen Regionen zusammen. Mit dem Ziel, traditionelle Sportarten und kulturelle Werte an künftige Generationen weiterzugeben, bot das Programm Jugendlichen, Familien und Kindern den ganzen Tag über Abwechslung in verschiedenen Erlebnisbereichen. Besonders die als Jirit bekannten Reiterspiele, das Ringen und das Bogenschießen, stießen auf Begeisterung. Ein Highlight war zudem der TRT-Stand. Hier trafen die Darsteller der beiden TRT-Serie Kot Adıklarını, zu Deutsch Codename Schwalbe, auf ihre Fans, die geduldig in langen Schlangen für ein Erinnerungsfoto standen. Das 8. Ethnospor Kulturfestival geht morgen mit den letzten Programmpunkten zu Ende. Mein Name ist Hans-Jürgen Naschen.
Die Stimme Türkiyes. Wir senden in die Welt.
Meine Damen und Herren, nun geht es weiter mit Musik. Sie hören Demet Akalın mit Günso, ben de özledim.
Liebe Freunde der Stimme von Türkiye in nah und fern, mit einem herzlichen Merhaba und Hallo heiße ich Sie alle willkommen zur Briefkastensendung. Am Mikrofon begrüßt Sie Ufuk Geçim. Liebe Freunde, ich hoffe, Ihnen allen geht es gut und auch der Empfang ist störungsfrei. Das Wetter in Ankara, wir erleben weiterhin Wetterkapriolen. Auch in der vergangenen Woche hatten wir Temperaturen über 20 Grad Celsius, dann aber wurde es wieder kühler. Diese Woche liegen die Temperaturen mal über, mal unter 20 Grad Celsius. Heute ist es 15 Grad Celsius kühl tagsüber und 6 Grad Celsius in der Nacht.
Die Tageshöchsttemperaturen liegen in der Woche zwischen 20 und 15 und nachts liegen die Temperaturen zwischen 9 und 6 Grad Celsius. Ich hoffe, liebe Freunde, Sie haben schönes Frühlingswetter mit angenehmen Temperaturen. Liebe Hörerfamilie der deutschen Redaktion, heute gibt es keine Briefkastensendung, so wie wir sie gewohnt sind, sondern ein schönes Gespräch mit einem lieben Mitglied der Hörerfamilie. Ich hatte großen Spaß und ich hoffe, das schöne Gespräch mit unserem lieben Freund Manfred Korn in Stuttgart gefällt Ihnen allen in der Hörerfamilie und regt den einen oder anderen zu einem Türkei-Besuch an. Sie alle sind herzlich willkommen. Meine Damen und Herren, wir haben heute wieder eine Überraschung für Sie, für die Hörerfamilie. Und zwar, wir besuchen unseren lieben Freund Manfred Korn in Stuttgart. Hallo Manfred.
Hallo Ufuk, schön, dass wir uns wieder hören.
Ja, es ist eine lange Zeit vergangen, seit wir uns getroffen haben in Ankara, oder?
Naja, so lange war es nicht. Es war jetzt am 18., 19., 20. dem Bereich. Ne?
Ja, wir haben uns ja am 18. April getroffen.
Ja.
Hier im Studio und wir haben eine Sendung gestaltet. Wir haben uns unterhalten am 18. April. Das war ein Samstag und ich hatte Dienst.
Ja.
Und das war ein schöner Tag. Da hast du natürlich die Studios kurz gesehen und einige Kollegen getroffen. Wie ist das eigentlich jetzt? Du bist jetzt wieder zu Hause. Und was sind deine Eindrücke? Erst einmal von TRT, von der deutschen Redaktion und dann die ganze Türkei.
Türkei, muss man sagen.
Ja, wir müssen Türkei sagen.
Ja. Ja, also ich bin sehr glücklich, dass wir das gemacht haben. Wir haben darüber geredet, dass nicht so viele Leute zu euch zu Besuch kommen. Und ich möchte unbedingt, dass man die Leute, mit denen man Kontakt hat, dass man da sich mal persönlich kennenlernt. Und meistens mache ich das im Rahmen einer Reise. Ich bin ja jetzt seit 4, 5 Jahren pensioniert oder in Ruhestand. Und ich versuche immer jedes Jahr im Frühjahr 3 bis 4 Wochen eine Reise zu machen. Und oft landet es dann an Stellen, wo jetzt zum Beispiel gerade so Rundfunkfreunde sind.
Du bist ja herzlich willkommen in Ankara jederzeit. Jeder Freund der Stimme Türkiyes ist herzlich willkommen in Ankara. Du hast sozusagen das gestartet jetzt, hoffe ich. Und ich hoffe, dass auch weitere Freunde nach Ankara kommen. Und es war doch nicht schwierig, oder?
Nein, es war nicht schwierig. Also man muss einfach mal solche Plan machen und überlegen, wie kommt man da hin und durch das, dass wir Kontakt haben. Und insbesondere heutzutage hast du ja diese Helferchen im Internet, auf den Smartphones. Du kannst ja problemlos in den Städten rumreisen. Ich bin ja in Ankara ziemlich genau im Zentrum, nicht so weit weg vom Bahnhof, habe ich ein nettes Hotel gefunden, so ein bisschen abgelegen. War aber ganz gut, weil es in der Fußgängerzone war. Und dann habe ich mir rausgesucht, wie ich mit dem Bus zu euch fahren kann. Und das ist ja fast eine Stunde, wo man da fährt, also ganz im Süden von Ankara. Das war aber problemlos dann zu finden. Die zentralen Busbahnhöfe waren nicht weit weg. Und dann mit dieser Ankara-Card habe ich mir natürlich beschafft. Das ist eine aufladbare Nahverkehrskarte. Das ist ganz, ganz einfach.
Was hast du denn so alles in Ankara erst einmal und dann in Türkei gesehen? Ja. Was hat dir am meisten gefallen?
Also Ankara war natürlich bei mir wichtig, dass ich dieses Hethiter-Museum anschauen kann. Das ist ja berühmt, dass nicht weit weg ist bei Hatusha bei euch, diese Ausgrabung. Das ist die Hauptstadt der Hethiter und das ganze Material, das man dort gefunden hat, ist ja in einem Museum in Ankara abgelegt. Und das war für mich ganz wichtig, das anzuschauen, weil Hethiter sind ja Leute, die so etwa 1500 vor Christus aktiv waren. Und das ist also für die Menschheit eine sehr, sehr wichtige Zivilisation gewesen, die zu Zeiten von den Ägyptern auf Augenhöhe war. Ramses II. In Ägypten war ja da der Herrscher. Und das Interessante war ja, die hatten mal eine Auseinandersetzung, eine größere, 1500 vor Christus, die Schlacht von Kadesh heißt das Ding. Und da wurde dann der Pharao Ägyptens besiegt zum ersten Mal und hat daraufhin an Macht verloren. Und das Interessante ist, damals wurde der erste Friedensvertrag der Menschheitsgeschichte geschrieben, in Keilschrift und in Hieroglyphen. Und das wollte mich mir unbedingt anschauen, was da drumherum war. Das ist für mich extrem wichtig gewesen.
Ist sehr beeindruckend, oder?
Das war total beeindruckend, dass man so oder sowas war. Und insbesondere die Folgen dieser Auseinandersetzungen. Die Hethiter waren ja also wirklich ein Volk, das auf Augenhöhe mit Ägypten damals lebte.
Anatolien gilt ja als Wiege der Zivilisationen.
Genau. Und das hast du ja wunderbar auch in deinen Sendungen, die immer am Montag noch kommen, beschrieben. Und da habe ich auch ein bisschen mich dann informiert im Vorfeld, habe einige Wochen lang immer diese Sendungen mitgehört. Die anatolischen Völker, da geht es zwar teilweise um Musik und um sonstige Sachen, aber die Täter natürlich auch.
Toll. Du, wie bist du eigentlich dazu gekommen, Kurzwelle zu hören? Und wie hast du uns entdeckt?
Ja, das ist das typische Verhalten an sich für Kurzwelle hören. Also ich bin als Schüler, ich glaube 12 Jahre alt oder sowas ähnliches, habe ich das Familienradio entdeckt, dass man da ein paar Tasten drücken kann, mit denen man etwas Komisches machen kann. Und habe daraufhin mal das mal ausprobiert und habe aber dann irgendwas gefunden. Ich konnte damals noch nicht Englisch, aber Deutsch war natürlich ganz, ganz selten zu finden. Aber immerhin, man hat da so komische Töne gehört und hat dann festgestellt, es ist aus dem Ausland. Und ein Schulkamerad von mir, der hat mir damals eine Liste gegeben mit Sendern und die habe ich dann mal abgehört. Und da ging es dann los und habe dann QSL-Karten damals noch per Post natürlich geschickt. Die haben ewig lang gedauert, bis man sie bekommen hat wieder. Und und so ging das eigentlich weiter. Ich habe dann zwar im Studium mal, ich glaube 10 Jahre lang fast Pause gemacht oder 5 bis 10 Jahre Pause gemacht, bin aber dann wieder in den Anfang der 2000er, 2005 glaube ich, 2015 war es glaube ich, ja irgendwie mal auf Türkei gekommen, dass ihr ja ein sehr umfangreiches deutsches Programm sendet, mit Abstand das längste Programm, was so gesendet wurde, diese 1 Stunde pro Tag. Und das war dann der Einstieg des Ganzen und wir haben uns dann gesucht und gefunden und ist eine tolle Sache eigentlich, der Informationsgehalt, der von euch kommt.
Finde ich auch toll, dass du uns gefunden hast und bis nach Ankara gekommen bist als eine Folge dieser Entdeckung, oder?
Eine Folge, ja, genau.
Und liebe Freunde, als wir uns mit Manfred getroffen haben, wir haben uns sofort umarmt. Ich sage ja immer wieder, wir sind eine Familie. Und das war ganz klar, dass wir uns umarmen, oder?
Ja, genau. Das ist übrigens eine interessante Geschichte mit der Umarmung. Also eigentlich ist es in Deutschland nicht so sehr üblich, sich zu umarmen. Also muss ich mal zugestehen. Aber ich habe Verwandte aus Italien, die bei uns eingeheiratet sind. Dort ist es gang und gäbe, sowas zu machen. Und man muss natürlich die Leute raussuchen, die man umarmt. Das ist also was Besonderes. Und ich finde, das zwischen uns war auf jeden Fall was Besonderes.
Toll. Ja, ich glaube, das ist die Kultur der Mittelmeerländer.
Ja, vermute ich, ja, genau. Denke ich auch.
Auch die Spanier sind, wie sagt man, so spontan, sie umarmen dich, küssen dich und so, glaube ich.
Ja, das stimmt, das stimmt. Ach so, spanische Freundschaft habe ich ja auch noch. Stimmt, der Onkel meiner Frau, der ist mit einer Chilenin verheiratet und auf der Kanarischen Insel leben die. Mit denen haben wir natürlich auch die gleichen Verhaltensweisen.
Ja, ja. Man sagt ja, das ist die Gastfreundschaft. Das soll natürlich nicht bedeuten, dass die Menschen in Deutschland nicht gastfreundschaftlich sind, aber bei uns ist es irgendwie, ist jeder herzlich willkommen.
Ja, genau. Es ist ein Stil oder sowas ähnlich, der sich entwickelt hat.
Was kannst du über den TRT-Komplex sagen?
Ja, das ist natürlich gigantisch groß. Also so, ja, wir haben es ja gesehen. Also ich habe an der Pforte schon mal habe ich gefragt, ja, wo man euch überhaupt findet. Dann hieß es irgendwie Komplex F und das sagt ja schon viel. Und man kommt da rein und sieht da also Hochhäuser in eine Kleinstadt stehen. Das ist wirklich eine Kleinstadt, die da steht, TRT. Und ich habe ja von euch erfahren, dass, glaube ich, 6.000 Leute oder sowas im gesamten Bereich arbeiten, wahrscheinlich nicht nur am Standort Ankara. Und da gibt es eine Akademie drin, wo die Leute ausgebildet werden und das Fernsehen ist natürlich dabei. Das ist halt heutzutage natürlich wichtiger als Rundfunk, das ist klar. Aber man hat schon gesehen, dass ihr baut ja auch eure Anlage auf und eure Abteilungen auf. Also scheint eine sehr wichtige Geschichte zu sein.
Mhm. Du hast auch das TRT-Museum besucht.
Genau.
Was hat dich da beeindruckt? Das war die Geschichte von TRT sozusagen.
Ja, das war ein bisschen schwierig, weil es ja nicht auf Englisch meines Wissens zu lesen war. Man hat ein paar historische Bilder gesehen und Technik, die da rumsteht aus früheren Zeiten. Und was mich da besonders beeindruckt hat, ich habe mal bei Firma Bosch gearbeitet. Da stand eine Studiokamera rum von Bosch. Und das war für mich dann ziemlich überraschend, dass also Bosch da auch auf der Richtung tätig war. Und ihr habt ja auch erzählt, dass die Inneneinrichtung von TRT insgesamt aus Deutschland gekommen ist, also von irgendwelchen Architekten oder von Leuten, die das gebaut haben.
ZDF nachgeahmt sozusagen. Der TRT-Komplex ist sozusagen abgeguckt worden von ZDF, sagt man immer.
Ach, tatsächlich? Aha, wusste ich jetzt nicht.
Wir haben die Mainzer Männchen aber nicht.
Ja.
Wie sieht es mit der türkischen Küche aus und mit dir?
Die türkische Küche ist natürlich eine tolle Sache. Also ich esse sowieso sehr, sehr viele Sachen. Und als besonderes Highlight möchte ich da vielleicht gleich mal am Anfang erwähnen. Ich habe natürlich festgestellt, dass als ich auf dem Markt gelaufen bin, auf dem Bazar, da hängen die Metzger ja immer ihre Sachen aus, die dann so verwertet werden in der türkischen Küche. Und da habe ich also eine Sache gesehen, die mich gleich fasziniert hat, und zwar ein Pansen von einem Rind, also aus dem man Kutteln macht, Kutteln-Gerichte. Und ich mag das, da scheinen sich die Geister, die meisten Leute mögen das nicht, das ist schon ganz klar, aber ich esse sehr gerne Kuttel und probiere das überall aus. Und das war natürlich das Erste, dass ich mir geschaut habe mal in Ankara, wo gibt es in der Nähe Kutteln und diese Kuttelsuppe. Und das Verblüffende war, es gibt ja fast in jedem Restaurant, gibt es das ja, das ist ja das Interessante. Das habe ich natürlich prompt gegessen, das ist klar.
Super. Und du hast auch Aschure gegessen?
Aschure natürlich und ja, die ganzen Baklava und was ist Köfte und was es da alles gibt. Also ich habe alles irgendwie probiert, was nur irgendwie ging. Natürlich auch diese süßen Sachen, wenn man in eine Bäckerei geht, da wird man überschwemmt ja von irgendwelchen süßen Sachen, gefüllt mit irgendetwas und so, das ist ganz klar.
Ja, man will alles probieren, oder?
Genau, und vom Trinken übrigens, vom Zusatz bin ich inzwischen auf Ayran gekommen. Habe das zwar vorher gekannt, aber Ayran ist eine ganz tolle Sache. Dieses vergorene Milch ist das ja, glaube ich, so eine Art. Die werden ja zu allen möglichen Mahlzeiten werden die ja getrunken und angeboten. Meistens so ein Becherchen mit Strohhalm oben drin. Und dann trinken die Leute das. Und das habe ich immer mir Ayran beschafft, fast jeden Tag. Habe das auch als Proviant dabei gehabt für unterwegs, wenn ich mir so ein Wanderproviant mitgenommen habe. Das war eine tolle Sache, sehr erfrischend und stärkend.
Du, Ayran kannst du ja auch zu Hause zubereiten.
Habe ich inzwischen gekauft.
Selber zubereitet? Noch nicht?
Noch nicht.
Ist aber ganz einfach. Joghurt und Wasser und ein bisschen Salz.
Ah ja, okay, gut.
Du musst mir dein Experiment aber schreiben.
Gut, mache ich.
Und ob die Damen zu Hause das getrunken haben?
Ja, meine Frau ist da skeptisch, also die ist nicht so auf Ayran.
Ja, das kann ich verstehen. Und was hast du noch in Türkei gesehen? Du bist weitergereist von Ankara aus?
Ja, also ich bin zuerst, muss ich sagen, ich bin gelandet in Istanbul. Und war in Istanbul war ich 4 Tage, 4 Übernachtungen. Habe die ganze Stadt mehr oder weniger durchgeguckt, natürlich die typischen Highlights, dieses große archäologische Museum. Dann war ich natürlich in diesen Moscheen, die verschiedensten Stellen sind. Bin auch in einer Moschee mal zu einem Islamgelehrten eingeladen worden. Da hat man dann eine halbe Stunde lang oder eine Stunde lang versucht zu erklären, wie das so läuft. Und hat natürlich mit mir als Naturwissenschaftler etwas schwer gehabt mit der Erklärung von übernatürlichen Sachen. War dann sehr, das hat auf Englisch, Gott sei Dank, hat man da gut sich unterhalten können. Habe die Basare angeguckt in Istanbul. Bin dann in Istanbul übrigens auch beim Tee trinken mal mit 3 Polizisten zusammengetroffen. Ganz nette Leute. Einer davon war Deutschlehrer. Und habe dann ein schönes Selfie mit denen gemacht. Das habe ich als Selfie oder als Startbild schon auf meinem Handy inzwischen drauf gehabt, damit ich den Leuten zeigen kann, wenn ich Probleme bekomme. Ich habe ja Freunde bei der Polizei.
Oh, toll. Die in Türkei 3 Polizisten und einer spricht Deutsch.
Ja, genau.
Toll.
Genau. Gut, und von Istanbul aus bin ich dann mit dem Schnellzug, der fährt ja im asiatischen Teil ab, bin ich dann die 450 Kilometer nach Ankara gefahren. Da fährt man, glaube ich, 4 Stunden lang oder sowas ähnliches. War eine tolle Fahrt. Man fährt da dann am Meer teilweise entlang in Istanbul, kommt dann durch zwar schon Industrieanlagen, Hafenanlagen, aber dann geht es irgendwo in eine total hügelige und interessante Gegend mit vielen Tälern und Höhen und sonst was. Und dann kommt man auf einer Ebene raus und denkt, ja, wo ist denn überhaupt noch irgendetwas? Also es hat stundenlang gedauert, bis man dann wieder eine große Stadt, also Ankara, gesehen hat. Türkei ist so leer, ist mir das vorgekommen, zwischen den Städten, zwischen großen Städten.
Ist ja ein großes Land.
Ja, es ist unheimlich groß und man erschrickt fast, was da ewig vor sich hingeht und man sieht von Zeit zu Zeit mal irgendwelche kleine Bauernhöfe oder irgendwas. Und dann irgendwann kommt natürlich eine Großstadt wieder, das ist klar. Ankara ist natürlich eine große Stadt.
Ja, und was hast du deiner lieben Frau und deiner lieben Tochter so erzählt? Als erstes, ja, meine ich.
Als erstes? Na gut, ich habe erzählt, dass das Essen wunderbar ist dort und dass man sich gut zurechtfindet. Und vor allem, man hat den Eindruck, dass man sehr sicher unterwegs ist. In Istanbul zum Beispiel ist es so gewesen, da läufst du rum und wirst eigentlich ganz, ganz selten natürlich gut an Touristenecken angesprochen. Aber ansonsten wirst du weitestgehend Ruhe gelassen, hast ein Gefühl davon, du kannst dich problemlos bewegen, ohne dass du irgendwie vielleicht Angst haben kannst oder Margot, das Gefühl war überwältigend gut. Mhm. Das fand ich beeindruckend.
Jetzt zurück zur Kurzwelle. Was denkst du über die Zukunft der Kurzwelle? Ich meine, wir schreiben uns ja immer, was wir darüber denken. Ich äußere mich ja in der Briefkastensendung darüber und du schreibst ja und ich lese ja deine Briefe vor und die anderen Freunden auch.
Kurzwelle, das ist eine schwierige Geschichte. Also wir überlegen uns ja immer, wie können wir nachfolgende Generationen dafür interessieren. Aber das Problem ist ja, wenn ich meine Tochter als Beispiel anschaue, die ist natürlich in der Welt der Smartphones und des Internets unterwegs. Und man hat Schwierigkeiten, überhaupt Leute sogar für Radio zu interessieren. Also ich habe vor kurzem mit einem Professor an der Universität Stuttgart telefoniert und er hat gesagt, seine Studenten, die wissen teilweise gar nicht mehr, was Radio ist. Und das ist ein Riesenproblem, wie man diese Ecke umgehen kann. Wir haben dann vorgeschlagen, man könnte doch mal sich einladen lassen, mal erzählen von uns in Schulen oder an Universitäten, was wir noch machen. Mhm. Das wäre vielleicht eine Möglichkeit, aber ich weiß es nicht, wie es mit der Kurzwelle weiterläuft. Keine Ahnung.
Jetzt haben ja viele Radiostationen auf die Kurzwelle verzichtet und sie strahlen ihre Sendungen über Internet aus.
Ja, genau. Mhm.
Ich glaube aber, das ist auch nicht die Lösung, oder?
Nee, das ist auch nicht die Lösung, weil man muss auch eins überlegen, du musst dich auf wenige Quellen konzentrieren. Das Problem heutzutage aus meiner Sicht ist, dass die Leute sich an zu vielen Informationen orientieren. Die wissen, die können gar nicht konzentriert irgendetwas verfolgen. Man muss etwas beschränken, was man hört. Also das heißt, die Anzahl der Fernsehsender, Anzahl der Radiosender, Zeitung oder was auch immer. Und man kann nicht ständig von einem zum anderen hüpfen. Und Kurzwelle ist eine schöne Sache in der Richtung, dass man ja einen festen Zeitrahmen hat. Man kann dann immer hören, da ist das und das und hat dann das als Quelle. Und die Quelle insbesondere ist natürlich toll, weil man ja zum Beispiel jetzt über eure Nachrichtensendungen, die ganz klar natürlich einen Auftrag haben, aber es bei uns genauso, kann man immerhin die Sichtweise aus anderen Ländern damit mitbekommen.
Ja, Radiostationen haben sozusagen nach und nach die Kurzwelle abgeschaltet und Internet ist nicht die Lösung. Das finde ich wirklich schade. Ich hatte immer gedacht, dass Internet und Kurzwelle sich gegenseitig unterstützen müssten und sollten, aber es ist nicht so gekommen.
Nee, es funktioniert nicht. Gut, ein Vorteil ist natürlich, ich meine, das Internet hat den Vorteil, dass wenn man, die Sendung musst du heute nicht mehr live hören. Du hast ja dann irgendwelche Server, die dir die Sendungen aufnehmen. Das ist sehr angenehm, muss ich sagen. Da versäumst du nichts mehr. Du musst nicht mehr zu rechtlichen Zeitpunkt dort sein. Oder früher hat man dann versucht, mit Zeitschaltuhren dann irgendwie Sendungen aufzunehmen. Also das ist angenehm. Und die Rückmeldungen per E-Mail sind natürlich eine tolle Sache.
Aber der Ukraine-Krieg,
Und jetzt der Krieg zwischen den USA und Israel. Ja. Diese haben uns ja gezeigt, dass Kurzwelle sehr wichtig ist. Denn wenn man Internet keinen Anschluss hat.
Ja, genau, so ist es.
Dann bekommt man auch keine Information mehr.
Ja, genau. Und ich glaube, das ist in den Ländern inzwischen etwas prominenter bekannt geworden. Es gab immerhin Versuche, also von westlichen Sendern, zum Beispiel österreichischen Rundfunk oder BBC, die hatten ja ihre Kurzwellensendungen plötzlich wieder ausgeweitet, insbesondere Richtung Ukraine, dass sie dort wieder Informationen liefern können. Und es gab auch geflüchtete Journalisten. Ich habe mal welche kennengelernt, die hier sich Sendezeit gemietet haben bzw. bezahlt bekommen haben, um Sendungen zurückzuschicken. Und ich habe mit der Dame da mal geredet und habe gefragt, ja, wie es in Russland aussieht, bekommt man überhaupt Empfänger, Kurzwellenempfänger? Und dann hieß es, ja, Russland ist ja so ein großes Land. Und da war schon früher immer so, dass man Radios dieser Art gekaufen konnte und benutzt hat, wenn man überlegt, in Sibirien oder wo auch immer, da hast du ja eventuell keinen Internetanschluss. Wie soll das gehen?
Mhm. Im Iran zum Beispiel haben ja die Menschen große Schwierigkeiten,
ja, klar,
an Informationen zu gelangen.
Ja, das ist klar.
Mhm. Da wir jetzt bei der Kurzwelle sind, was steht dir jetzt bevor, meine ich, in Murgtal? In wenigen Tagen.
Ja, also im Murgtal ist wieder ein schönes Treffen. Man kann die Leute persönlich treffen, die man so aus den Briefkästen sonstiges kennt. Aber was momentan leider etwas zuschlägt bei uns in Deutschland ist, dass die Leute ihre Kosten der Reisen, manche reisen ja längere Strecken an, dass die da etwas sparen. Also es sind durchaus inzwischen dieses Jahr wahrscheinlich nicht so viele Leute dort, weil einfach die aus Ostdeutschland oder aus Norddeutschland, die lange Anreisen haben, das sind oftmals auch Leute in Pension, die haben inzwischen mit dem Geld hadern da etwas und versuchen da etwas sich zu reduzieren. Leider, das ist ein komisches. Aber andererseits kommt die Bihui von RTI aus Taiwan, die macht dieses Jahr, letztes Jahr war es nicht da, macht dieses Jahr wieder eine Tour zu den Hörerclubs und die wird da sein. Und eigentlich ist es natürlich ein Zugpferd, wenn jemand kommt von der Redaktion.
Weißt du, wer sonst noch kommt? Von unserer Hörerfamilie zum Beispiel, die wir dann grüßen können?
Ja gut, ich glaube Armin Hertkorn kann ich mal erwähnen. Dann der Dieter Leupold, weiß ich nicht so ganz genau. Volker Wilschrei kann nicht kommen, glaube ich. Ich spekuliere mal so ein bisschen, schwer zu sagen.
Claudia Buchner vielleicht?
Das kann sein, ja. Albrecht, der kommt sicherlich. Der ist nicht so weit weg, also der ist meistens dabei. Dann der Gerard Kopal, ob der kommt, weiß ich nicht. Der reist meistens mit seiner Frau zum Art Urlaub mit an. Mhm. Aus den Niederlanden kommt er ja. Das fällt mir spontan ein. Aber ansonsten, ich habe keine Liste leider, kann dir nicht sagen. Mhm. Aber so, ich denke mal, dass so 10 bis 20 Leute schon kommen.
Ist eigentlich auch nicht wenig, denke ich.
Nee, ist schon klar. Man muss halt Prioritäten setzen. Es ist einfach so, man muss sich überlegen, was will ich? Und dieses Treffen einmal im Jahr, da muss man halt sagen, okay, da gehe ich hin und ich halte mir diesen Termin frei und das mache ich halt. Ne?
Vielleicht kann man auch online teilnehmen an dem Treffen. Was meinst du?
Das wird teilweise gemacht. Also der Bernd hat oftmals schon nach Taiwan, die Eva Trindl hat er mit dabei gehabt, da wird so ein kurzes Interview gemacht, aber ob man direkt online teilnehmen kann, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Mhm. Wir haben es über Telefon oftmals gemacht.
Der Bernd Seiser, unser lieber Freund, ist sicherlich jetzt dabei, dieses Treffen zu organisieren.
Genau.
Lieber Bernd, ich drücke dir die Daumen, dass dieses Jahr viele, viele Freunde an dem DX-Treffen teilnehmen.
Ja, das ist wichtig.
Und wir werden ja auch ein Interview mit ihm ausstrahlen, mit Bernd, aber erst nach dem Treffen, damit er uns auch viel mehr darüber erzählen kann.
Genau, das ist wichtig, ja. Mhm.
Hast du jetzt bestimmte Pläne für die Zukunft? Welche Radiostationen stehen vielleicht auf dem Plan, die du besuchen willst?
Oh, eigentlich noch nicht. Im Moment ist es so, dass von der Kurzwelle her eigentlich meine Seite aus, gut, es gibt noch in Osteuropa noch einige Sachen, aber da habe ich wenig Kontakt mit Tschechien, Bulgarien, Rumänien und mit den Leuten oder mit Polen auch. Was mich mal prinzipiell interessieren würde, aber da gibt's weniger Kurzwelle, ist der BBC in London, das Bush House, mal zu besuchen. Aber der BBC ist ja auch, wird ja auch ständig umgebaut, wird natürlich, ist auch nicht mehr der Kurzwellensender, der Informationskanal, aber BBC ist auf jeden Fall natürlich ein, ja, wichtiger Sender noch. Ob das noch klappt, das wäre interessant. Also wenn ich jemals in London wäre, dann müsste ich mal versuchen, da einen Kontakt aufzubauen.
Hoffentlich klappt es.
Ja.
Also ich habe mich riesig gefreut, dich in Ankara zu treffen.
Ja, das ganz meinerseits.
Und hoffe, dass du eines Tages wiederkommst.
Ja, ich weiß jetzt, wie es geht.
Du weißt jetzt, wie du zu TRT kommst, nach Ankara genau. kommst. Vielleicht genau. Nimmst du dann auch einen direkten Flug nach Ankara.
Ja, das geht, sein. Aber ich glaube, Stuttgart geht es nicht, meines Wissens. Das Schöne ist, ich kann relativ einfach zum Flughafen kommen. Wir haben eine Trambahn hier. Mit der Trambahn kann ich fast vor unserem Haus losfahren zum Flughafen. Und Stuttgart, Istanbul ist natürlich eine tolle Sache. Dann ist man gleich dort und fertig. Das ist eine einfache Geschichte.
Gut, lieber Manfred, willst du etwas Ergänzendes sagen?
Gut.
Die Hörerfamilie grüßen auf jeden Fall.
Natürlich, ich grüße alle, die mich kennen, auf jeden Fall, und kann nur empfehlen, das Hobby weiter zu betreiben und sich zu engagieren und nicht nachzulassen. Wir leben davon, dass die Leute mitmachen. Und das Besuchen von den Stationen kann ich nur empfehlen, wenn man es finanziell und sonst machen kann. Das ist eine schöne Sache. Und man lebt ja auch davon, dass man immer Kontakte und Rückmeldungen bekommt. Das ist ganz klar. Und erlebt sehr viel dann dadurch.
Toll. Ich danke dir sehr, dass du diesen Mut gezeigt hast, nach Ankara zu kommen als Kurzwellenhörer. Du wusstest ja nicht, was auf dich zukommt. Ein fremdes Land, eine fremde Sprache, die du nicht kennst.
Ja, das ist das Problem gewesen.
Aber das hast du alles ganz gut gemeistert, finde ich.
Ja, genau. Ich hatte ja Unterstützung in verschiedenen Stellen. Also einmal von dir natürlich, dass ich im Vorfeld darüber reden konnte. Dann hatte ich ja meine ehemalige Kollegin, die Kader Kuru. Die war natürlich auch also für mich da. Die hat mich täglich, hat die mich betreut, hat gewissen wollen, wo ich bin, was ich mache. Und ja, das war eine ganz tolle Sache.
Gut, dann umarme ich dich ganz fest, ganz dick, lieber Manfred. Wünsche dir und deinen Lieben alles, alles Gute.
Vielen Dank.
Und liebe Grüße dann von mir.
Genau, es war eine schöne Zeit und vielen herzlichen Dank, Ufuk. Das war eine tolle Sache, ne?
Ja, bis zu einem erneuten Gespräch mit dir.
Genau, alles klar.
Ja.
Gut.
Tschüss.
Mach's gut. Viele Grüße. Tschüss.
Tschüss. Unser Briefkasten. Überall in der Welt und zu jeder Stunde ist die Stimme Türkiyes mit Ihnen.
Tagebuch Palästina.
In Palästina wird die Zeit manchmal nicht mit Stunden gemessen, sondern mit Bäumen. Beim Betrachten eines Olivenbaums sieht man nicht nur seinen Stamm, sondern ein Gedächtnis, in dem sich tausende Jahre still angesammelt haben. In diesem Land ist der Olivenbaum weit mehr als eine Pflanze. Er ist Identität, Geduld und Zugehörigkeit. In der Sprache der Dichter ist diese Wurzel nicht nur eine botanische Tatsache, sondern ein Satz des Daseins. Und diese Wurzeln tragen nicht nur die Vergangenheit in sich, sondern auch einen stillen Widerstand gegen die Besatzung. Für die Palästinenser ist der Olivenbaum nicht einfach nur ein Baum, sondern ein Mitglied der Familie. Für ein neugeborenes Kind wird er gepflanzt. Nach dem Tod eines Großvaters wird er mit dessen Erinnerung bewässert. Wenn die Erntezeit kommt, verwandeln sich die Felder von Produktionsstätten in Plätze der Erinnerung. Fatwa Tukan schreibt in ihrem Gedicht »Der Ruf der Erde«: Soll ich hier bleiben, um als Fremde auf fremder Erde zu sterben? Bleiben. Wer hat das gesagt? Ich werde in mein geliebtes Land zurückkehren. Denn hier zu bleiben ist nicht nur eine geografische Entscheidung, sondern eine Form der Verbundenheit. Die Geschichte des Olivenbaums reicht in diesem Land 1000 Jahre zurück. Bei archäologischen Ausgrabungen in den Regionen Megiddot und Baysan wurden über 4000 Jahre alte Olivenkerne gefunden. In Bethlehem stehen noch heute Bäume, die über 5000 Jahre alt sind. Stellen Sie sich also einen Baum vor, der länger lebt als Imperien und in jeder Epoche dasselbe tut: Zeugnis abzulegen. Doch die Olive ist nicht nur ein Symbol. In Palästina machen Olivenhaine fast die Hälfte der landwirtschaftlichen Flächen aus. Sie sind die Lebensgrundlage hunderttausender Familien. Selbst eine einzige Olive ist hier nicht bloß Nahrung, sondern die Fortsetzung eines Hauses, eines Lebens. Deshalb nennt man sie grünes Gold. Doch dieses Gold steht im Schatten der Besatzung ständig unter Bedrohung. Israelische Besatzungskräfte und Siedler haben über Jahre hinweg systematisch Millionen von Olivenbäumen entwurzelt und verbrannt, wie Samich Al-Kasem niederschrieb. Mit aufrechter Haltung gehe ich, mit erhobenem Haupt gehe ich. In meiner Hand ein Olivenzweig, auf meiner Schulter mein Sarg. Ich gehe weiter. Stellen Sie sich vor, eine alte palästinensische Großmutter, die sich vor den Bulldozern an einen hundertealten Olivenbaum klammert, ihr eigener Körper als Schutzschild vor den Stamm stellt, damit der Baum nicht gefällt wird. Denn einen Baum zu fällen bedeutet, das Gedächtnis und die Geschichte eines Volkes zu vernichten. Für die Welt ist der Olivenzweig das heiligste Symbol des Friedens. Doch in Palästina ist der Olivenzweig zugleich ein Sinnbild des niemals endenden Widerstands gegen das erfahrene Unrecht. Während diese Bäume, auch bekannt als Symbol des Friedens, verbrannt und entwurzelt werden, pflanzen palästinensische Bauern trotzig für jeden zerstörten Baum einen neuen. Wie Tawfiq Zayat mit unbeugsamem Willen sagt: Wir bleiben hier. Geht, wenn ihr wollt, ans Meer. Wir warten im Schatten von Feigen und Oliven. Der Olivenbaum ist in diesem Land nicht nur eine Pflanze. Er ist die sichtbare Gestalt der Geduld, ein stiller Widerstand. Die unendliche Geschichte Palästinas ist nicht auf Bruchsteine geschrieben, sondern zwischen diesen Wurzeln. Denn es gibt Wurzeln, die, egal wie oft sie abgeschnitten werden, nie aufhören, sich zu erinnern und niemals darauf verzichten, sich wieder dem Himmel entgegenzustrecken.
Tagebuch Palästina.
Die Stimme Türkiyes ist wie in der Vergangenheit auch in der Gegenwart mit Ihnen.
Mein Name dann zum Schluss noch einmal Musik zu hören, als ihr Mumay mit dem Song Peri.
Bakınma bana dedi sakın ola sormadın Sebebi neydi neden öyle davrandın Dönmedin gurura taş misali gelmedin Sevgilim sevilmedim Dakikalarıma este sözlerime döveste Olamadım kaldı bunlar hep beste Dolanıyorum sana begon piller gibi doldu kapasite Kesin bir bana kastı damarımı baskın
Zum Abschluss das Wichtigste in Schlagzeilen. Staatspräsident Recep Tayyip Erdoğan hat laut der Kommunikationsdirektion eine Telekonferenz mit US-Präsident Donald Trump und regionalen Führungskräften über die Entwicklungen im Iran und im Nahen Osten abgehalten. Die USA und der Iran stehen kurz vor der Unterzeichnung einer Verlängerung des Waffenstillstands um 60 Tage, die eine Wiedereröffnung der Straße von Hormuz zur Folge hätte. Meine Damen und Herren, somit geht die deutschsprachige Sendung von TRT zu Ende. Die Sendung wurde von Murat Gökmen moderiert. Mit dem Wunsch, Sie wieder antreffen zu können, sagen wir auf Wiederhören.
Player, Türkiye'nin ses radyosu. Gitleyer, Türkiye'nin ses radyosu.